Ja, das Thema, was wir uns rausgesucht haben für heute Abend, heißt Eltern werden Paar bleiben. Ich weiß nicht, ob Ehemarathon für euch eher abschreckend klingt oder positiv. Wir denken, dass es eigentlich eine schöne Sache ist, obwohl ich jetzt nicht so der große Läufer vor dem Herrn bin. Insofern das Wort Marathon an sich finde ich jetzt nicht so positiv. Aber uns ist einfach wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Ehen auf lange Sicht stark machen können. Und da ist natürlich die Phase, wenn die Kinder kommen, ist was einfach sehr einschneidend ist und wo sich vieles verändert. Und deswegen haben wir gedacht, nachdem wir diese Phase nun fast hinter uns haben, dass wir euch versuchen, einfach ein paar Tipps weiterzugeben. Ich möchte euch bitten, dass ihr das wirklich als Tipps versteht. Also es sind jetzt keine Gesetze oder was weiß ich was, die wir hier aufstellen. Und wir stellen auch fest, dass Paare und Familien einfach auch anders sind. Es gibt keinen Rat, der irgendwie für alle richtig funktioniert. Und ich denke, ihr müsst einfach schauen, was für euch passt und was euch hilft. Und ab und zu werde ich es zwischendurch nochmal sagen, aber ansonsten bitte ich euch, das einfach das so im Hinterkopf zu behalten, dass ihr einfach immer versucht, euch zu überlegen, passt das für uns oder wie ist es bei uns? Genau, ich möchte mit so einem Bild anfangen. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist eine dieser Bücher, die hier vorne liegen. Das dürft ihr euch nachher gerne mal angucken. Das ist so ein bisschen die Quellen, die wir da auch benutzt haben. Das ist im Buch Simplify Your Love von Tiki Küstenmacher. Und da geht es so ein bisschen um die verschiedenen Phasen einer Beziehung. Und so die erste Phase, das ist der Turm. Der Turm steht dafür, dass man erstmal alleine ist. Und eben so der Turm, der alleine so in der Gegend steht. Und man kann sich in dem Turm auch schön einrichten und alles ist gut, bis jemand kommt und das schön eingerichtete Leben plötzlich über den Haufen wirft und plötzlich muss alles anders werden und man muss sich irgendwie einstellen. Aber so, das ist so diese erste Phase, die habt ihr hoffentlich alle hinter euch. Seid mindestens hier angekommen im Liebeszelt. Das ist so die erste Phase, typischerweise bevor man Kinder hat, wo alles noch irgendwie romantisch ist und schön und besonders und wo man so dieses erste Verliebtsein genießt, wo die Wände noch ein bisschen dünner sind und keine Ahnung, alles ein bisschen spontaner und so ebenso wie im Campingurlaub. Und dann kommt der Gutshof. Und das ist so, denke ich, die Phase, in der die meisten von euch jetzt sind. Was ihr mit einem Gutshof verbindet, Gutshof steht für viel Arbeit. Und steht für früh aufstehen und spät ins Bett gehen. Und man kann die Dinge nicht mehr so machen, wie man will. Die Mauern sind fest. Man hat einen festgelegten Ablauf. Ich denke, jeder, der ein bisschen in der Landwirtschaft aufgewachsen ist, der weiß, da ist auch mit Urlaub manchmal schwierig. So, und das ist in dieser Phase einfach auch mit den ganzen Kindern und mit der ganzen Arbeit. Und dann gibt es hier was ihr vielleicht zunächst noch gar nicht entdeckt habt auf dem Bild. Das ist der Finsterwald. Der kommt nicht notwendigerweise nach der Kinderphase. Der kann auch schon vorher kommen, der kann während dem Gutshof kommen, der kann auch noch später irgendwann kommen. Das steht so für die ganzen Probleme, die es immer wieder auch gibt. Und für die dunklen Zeiten, die man vielleicht hat. Und für die, ja einfach für das Schwierige, was manchmal auch da ist. Und jetzt haben wir uns schon zielsicher auf die Phase hin bewegt, auf die ihr euch alle freut, das Schloss. Und wie man da hinkommt, das zeige ich euch gleich. Vielleicht seid ihr jetzt schon im Schloss, weiß ich gar nicht, aber genau. Also, jetzt zeige ich euch, wie man da hinkommt. Jemand hat mal gefragt, wann beginnt das Leben? Hat jemand gesagt, bei der Zeugung, der andere hat gesagt, bei der Geburt. Und ein jüdischer Gelehrter hat gesagt, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Preis dem Herrn, wir sind angekommen im Schloss. Unsere Kinder sind aus dem Haus, fast alle. Einer ist jetzt heute wieder zurückgekommen. Und unser Hund ist tot, wir können das Leben richtig genießen. Also wir sagen das natürlich schon ein bisschen mit dem Augenzwinkern, dass der Hund tot ist, ist nicht immer so schön gewesen. Aber ihr merkt einfach, da geht es darum, die Verpflichtungen sind weg. Ute hat heute im Spaß schon zum Jonathan gesagt, Jonathan, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass wieder jemand da ist, jetzt können wir gar nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen. Und ich habe mir gedacht, warum hat sie es vorher eigentlich nicht gemacht? Aber gut, anderes Thema. Der zweite Satz, den ich euch mitgeben wollte, und das ist so ein bisschen die Zielrichtung, in die das heute gehen soll. Die Kinder gehen. Ich habe jetzt mal so nach 20 Jahren geschrieben. Das ist natürlich unterschiedlich. Manche gehen früher, manche bleiben länger. Aber typischerweise gehen die Kinder irgendwann. Also das ist jedenfalls das Normale. Falls eure Kinder nicht gehen, dann müsst ihr es machen wie die Adler. Die fangen irgendwann an, ihre Jungen rauszuschmeißen aus dem Nest. Und das ist dann auch wichtig. Aber wenn man es richtig macht und wenn nichts passiert, dann bleibt der Partner eventuell noch 30 Jahre oder womöglich noch länger. Je nachdem, wann man die Kinder bekommt und wie gesund man ist und so weiter. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir euer Augenmerk heute Abend lenken möchten, dass ihr in dieser Gutshofphase nicht aus den Augen verliert, dass es da jemand gibt, der am Ende da bleibt, wenn eure Kinder weg sind. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir können nicht unseren gesamten Alltag zu 100% auf die Kinder ausrichten. Und ich weiß, dass vor allem die Mütterherzen da natürlich anders schlagen und dass es natürlich immer so eine Versuchung ist, eben zu sagen, wir investieren uns jetzt einfach ganz voll auf die Kinder. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass auch in dieser Phase es wichtig ist, dass wir uns als Paar nicht verlieren. Denn irgendwann, wie gesagt, sind die Kinder weg und der Partner bleibt, wenn er bis dahin noch da ist. Denn viele verlieren die Partnerschaft ja auch in dieser Phase, aber möglichst sogar noch vorher. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht. Das Bild an sich finde ich jetzt nicht so übermäßig toll gezeichnet, aber es ist so ein bisschen nett dargestellt. So, der Vater sitzt auf dem Schoß von der Mutter und sagt, mein Platz. Und jetzt können wir eigentlich darüber schmunzeln, aber mich, also ich brauche dich jetzt nicht zu melden, aber mich wird eigentlich schon fast interessieren, wie viele Männer sich so schon gefühlt haben. So, vorher war das mein Platz. Und jetzt kommt so ein dahergelaufenes Kind und macht mir meinen Platz streitig. Ich habe so auf der Suche nach Illustrationen für den heutigen Abend verschiedene Bilder auch im Internet durchgeguckt. Und da war auch eins dabei, da war ein Mann und eine Frau. Und der Mann hat die Frau so ein bisschen gestreichelt, aber die Frau, die war damit beschäftigt, ein Kind zu stillen. Und die Frau hat natürlich schön gelächelt. War ja ein schönes Bild und so. Aber ich habe mir so gedacht, wie oft ist es so, dass der Mann eben auch vielleicht so Kontakt zur Frau sucht, aber die Frau gerade irgendwie in ganz anderen Welten schwebt und für den Mann eben womöglich gar keine Augen mehr hat. Und da gibt es schon so ein bisschen die Gefahr oder ja, vielleicht auch nicht die Gefahr, die Tatsache, dass Männer manchmal auch, ja, man gibt es nicht zu, aber eifersüchtig auf die Kinder werden, dass sie sich denken, so hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht unbedingt vorgestellt mit den Kindern. Das ist so eine ganz, ganz heikle Phase auch, wo man sich auch absprechen muss, wo man gucken muss, wie funktioniert das. Dazu kommt natürlich, dass in dieser Phase der Schwangerschaft und dann auch nach der Geburt auch die Sexualität sich vollkommen verändert. Der Lebensrhythmus verändert sich, der Körper der Frau verändert sich, die ganzen Befindlichkeiten sind anders und plötzlich ist das, was vorher ganz normal war, eben überhaupt nicht mehr normal und plötzlich stellt sich alles um. Und das ist was, was man einfach, also die meisten von euch, wenn ich es jetzt so sehe, die haben diese Phase auch schon hinter sich, bei manchen kommt die noch. Aber das ist was, wo wir einfach merken, Kinder fordern uns auch als Paare ganz stark heraus. Aber wichtig ist, dass wir uns als Paare, als ein Team verstehen. Dass wir sind ein Team und wir haben gemeinsame Ziele. Wir würden euch empfehlen oder vorschlagen, dass ihr euch als Paar gemeinsame Ziele sucht. Wo ihr sagt, das ist was, was wir miteinander erreichen möchten. Das ist was, was wir uns vornehmen und was wir versuchen zu erreichen. Wo wir nicht sagen, das ist das Projekt von einem, sondern wo wir sagen, das ist was, was wir gemeinsam tun wollen. Und dass ihr sagt, wir sind ein Team, wir sind nicht, jeder kämpft so für sich irgendwie, sondern wir machen die Dinge gemeinsam. Wir stecken uns die Ziele gemeinsam und wir versuchen, diese Ziele auch gemeinsam zu erreichen. Ich habe da so ein Zitat hingeschrieben, das haben meine Frau und ich ganz, ganz oft gemacht. Ich weiß nicht, wer von uns den Satz schon mal gehört habt. Das war bei uns immer so, wenn meine Frau und ich, wir haben uns schon ab und zu auch mal gestritten, kommt heute auch ab und zu noch mal vor. Und wenn wir uns dann gerade so ein bisschen gefetzt haben, in Gegenwart Dritter, und jemand sich dann eingemischt hat, dann haben wir plötzlich umgeschaltet und haben gesagt, wir beide lassen uns nicht auseinanderbringen, von dir nicht. Also versteht ihr, wir beide haben uns eigentlich gestritten, dann hat sich ein Dritter eingemischt und dann haben wir gesagt, wir beide lassen uns nicht auseinanderbringen, von dir. Versteht ihr jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, aber für uns war das so was, was uns wieder neu gezeigt hat, auch wenn wir uns streiten, wir sind ein Team und wir müssen zusammenhalten. Das ist was ich ganz, ganz früh auch in der Jugendarbeit gelernt habe. Als ich meine erste Jugendgruppe mit übernommen habe, da hatten wir eine Betreuerin vom Evangelischen Jugendwerk, die war irgendwie Jugendreferentin oder was weiß ich was und war da bei uns. Und die hat gesagt, Leute, also wenn wir jetzt hier gemeinsam Jugendarbeit machen, dann ist eins mal vollkommen klar. Wir drei, die die Gruppe jetzt geleitet haben, wir halten zusammen, egal was passiert. Wenn wir von außen kritisiert werden, wir gehören zusammen, wir sind ein Team. Und das war was ich mir damals hinter die Löffel geschrieben habe und was wir versuchen jetzt auch als Ehepaar immer wieder zu machen, wo wir sagen, wir sind ein Team, wir haben uns zusammengestellt und wir beide, wir lassen uns nicht auseinanderbringen, egal durch was wir selber verursachen oder was von außen auf uns zukommt, wir sind ein Team und wir gehen unseren Weg gemeinsam. Und wir versuchen auch eine Einheit zu sein. Also manche von euch wissen das vielleicht in der Bibel, da ist davon die Rede, dass Mann und Frau, also da heißt der Mann wird seine Eltern verlassen und er wird sich an seine Frau hängen und sie beide werden ein Fleisch werden, sie werden eine Einheit werden. Und das ist ein Geheimnis, eine Weisheit, die man nicht nur als Tatsache sehen kann, sondern die man auch als Arbeitsprogramm sehen kann. Wir versuchen, diese Einheit herzustellen. Am ehesten verstehen wir das vielleicht, wenn es um die Seele geht, wir werden eins, wir werden ähnlicher. Meine Frau und ich waren früher sehr verschieden. Wir sind in sehr verschiedenen Familien aufgewachsen, haben auch religiös einen vollkommen verschiedenen Hintergrund, waren einfach total verschieden geprägt und wir haben uns am Anfang sehr gerieben und hatten viele, viele Punkte, wo wir einfach total unterschiedlicher Ansicht waren. Und heute erschrecken wir manchmal darüber, dass wir nicht nur das Gleiche sagen, sondern dass wir es sogar noch gleichzeitig sagen. Und dass wir in ganz, ganz vielen Punkten ähnliche Ansichten haben. Und also jetzt nicht, weil ich als braver Ehemann natürlich das sage, was meine Frau von mir hören will, sondern weil wir haben uns so angepasst mit der Zeit, weil wir einfach miteinander diesen Weg gehen. So diese Einheit der Seele, Dinge ähnlich zu empfinden, Dinge ähnlich zu sehen, das ist was man bauen kann und wo man sich einfach darauf ausrichten kann. Das mit dem Körper ist auch, vielleicht ist sogar dasjenige, an was du zuerst denkst, wenn du hörst, die zwei werden ein Fleisch werden. Auch die körperliche Einheit, das Sexuelle ist was, wenn wir nachher noch ein bisschen mehr darüber sehen, was dazu führt, dass ein Paar eins wird, wo wir eine Einheit hinbekommen. Manche, die denken ja, irgendwie das ganze Leben lang mit einem Partner verheiratet zu sein, das wird doch irgendwann mal langweilig. Das mag vielleicht sein, wir empfinden das nicht so. Wir empfinden es eher als unglaublich entspannend, zu sagen, wir kennen uns, wir wissen, wie wir reagieren, wir wissen, was der andere schön findet. Wir wissen, wie wir auch körperlich reagieren. Und das ist was wir unglaublich schätzen. Wir müssen, wir müssen keine Angst mehr haben, wie wird der andere jetzt reagieren oder so. Und das ist was wir persönlich sehr, sehr genießen und schätzen. Und auch das Geistliche ist was, wo wir eins werden können und sollen, wo wir gezielt auch Möglichkeiten suchen können und sollen, geistlich eins zu werden. Dinge geistlich jetzt einfach miteinander zu machen. Zum Beispiel einen gemeinsamen Gottesdienst besuchen oder miteinander zu beten oder auch geistlich irgendwelche Projekte anzupacken oder so. Und das ist was, wie gesagt, wo wir jetzt sagen können, das ist einfach eine Tatsache, so die zwei werden irgendwie mystisch irgendwie ein Fleisch oder eine Einheit. Oder wir sehen es eben auch als eine Aufgabe und versuchen das ganz bewusst zu erreichen, dass wir sagen, wir versuchen diese Einheit zu bauen und zu bilden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon mal gehört oder gesehen habt. Vieles in dieser Beziehung ist eine Einstellungsfrage. Das sind beides Dinge, die mit der Temperatur zu tun haben. Das links ist ein Thermostat und das rechts ist ein Thermometer. Und die Frage ist, bist du ein Thermostat oder bist du ein Thermometer? Was macht der Thermometer? Der Thermometer stellt fest, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist irgendwie anders, als ich das haben wollte. Der Thermostat sagt, ich sorge dafür, dass die Temperatur herrscht, die wir brauchen. So, wir können uns dazu entscheiden, ein Thermometer zu sein und festzustellen, was alles nicht so ist, wie es sein sollte. Oder wir können sagen, ich bin ein Thermostat. Ich sorge dafür, dass die Temperatur in unserer Beziehung, die meisten werden jetzt vielleicht nicht unbedingt die 2 bevorzugen, so die meisten Thermostate stehen dann vielleicht doch eher auf 3. Aber wir sorgen dafür, dass die Temperatur in unserer Beziehung so ist, dass wir uns wohlfühlen. Und da kann es natürlich auch mal verschiedene Ansichten geben, was die richtige Temperatur ist. Die Frauen hätten meistens eher gern warmer, so ist meine Erfahrung jedenfalls, während die Männer vielleicht dann doch nicht ganz so warm wollen. Wir haben jahrelang darunter gelitten, dass ich immer im Urlaub vor allem gern die Klimaanlage angemacht habe, während meine Frau gesagt hat, mir ist kalt. Ich stelle jetzt fest, die Hormone ändern sich auch und das ist auch mal schön. Und meine Frau hat plötzlich dann auch den Wunsch, weniger anzuhaben. Das ist auch mal prima. Und dann dreht sie mal die Heizung runter und ich sage, oh Ute, mir ist aber kalt. Es geht nicht so sehr darum, wie warm ist es nun wirklich, sondern es geht darum, wir lassen uns nicht treiben, wir nehmen die Dinge nicht als gegeben hin, sondern wir sagen, wir bestimmen unsere Beziehung. Wir sagen nicht, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen, sondern wir gehen vorwärts und wir sagen, wir bestimmen die Temperatur in unserer Beziehung. Wir sind diejenigen, die die Temperatur regeln. Wir nehmen die Dinge nicht als gegeben hin, sondern wir nehmen Einfluss. Und das ist auch was wichtig ist. Meine Frau und ich, wir lesen gerade ein Buch, auf das komme ich nachher nochmal ganz kurz zu sprechen. Und da ist ein Satz drin gestanden, da habe ich mich selber auch ertappt gefühlt. Der hat geschrieben, vor allem Männer neigen dazu, irgendwann mal zu sagen, ah komm, bevor ich da jetzt immer wieder rummache und bevor ich da ständig drüber rede und so, lass mir es einfach gut sein, ich halte einfach meine Klappe und sage nichts und dann haben wir Frieden und dann ist gut. Aber das ist was auf Dauer nicht zum Ziel führt und nicht zu einer wirklich glücklichen Beziehung führt. Und deswegen unsere Empfehlung, lasst uns nicht bloß passiv die Temperatur messen und sagen, ah komm, wir nehmen das einfach so hin, wie es ist, sondern wir regeln, wir nehmen Einfluss. Wenn es zu kalt ist, dann macht der Thermostat auf. Und wenn es zu warm ist, macht der Thermostat zu. Und das sollten wir in unserer Beziehung auch machen. Ja, wir sind Vorbilder. Jetzt versteht ihr vielleicht das Bild noch nicht, aber das werdet ihr hoffentlich noch verstehen. Wir sind Vorbilder und ich denke, jeder von uns versteht das. Viele von uns kennen diesen Satz, du kannst deine Kinder erziehen, wie du möchtest, am Ende werden sie doch wie du. So, Kinder lernen durch Vorbilder und wir können unseren Kindern alles Mögliche erzählen, unsere Kinder werden uns beobachten. Und wenn du nun sagst, also wir haben die Diskussion immer mal wieder gehabt, wo Menschen gesagt haben, ich möchte aber kein Vorbild sein und ich habe zu den Leuten immer wieder gesagt, du bist aber Vorbild, du hast gar keine Chance daran vorbeizukommen, du bist Vorbild. Die Leute werden sich dich zum Vorbild nehmen und die Frage ist bloß, bist du ein gutes Vorbild oder bist du ein schlechtes Vorbild? Und deswegen ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wir sind Vorbilder. In dem, wie wir mit der Wahrheit umgehen, in dem, wie wir miteinander umgehen, in dem, wie wir Familie leben, in dem, wie wir Glaube leben, in dem, wie wir mit unseren Eltern umgehen. Wir sind Vorbild, unsere Kinder sehen das. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den wir eigentlich ganz, ganz interessant fanden. Wir sind Vorbild nicht nur mit unseren Werten, also das einfach nochmal mit unseren Werten, wo wir sagen, ja, wir versuchen unseren Kindern ein Vorbild zu sein, was Ehrlichkeit und so angeht. und dann ruft die Tante Frieda an und dann sagt der Papa zur Mama, ich bin nicht da. Kennt ihr das? Und da gucken die Kinder und die kriegen große Ohren und die stellen fest, ach so, das ist also Ehrlichkeit. Okay, alles klar, merke ich mir, mache ich später dann auch so. Also es geht nicht nur um Werte, sondern es geht auch um Verhaltensweisen und es geht auch darum, wie wir uns als Ehepartner zueinander verhalten. Und jetzt komme ich zu diesem Bild. Wir wissen nicht so ganz genau, also wir haben da auch keine Forschungen betrieben, aber wir haben festgestellt, dass die meisten Teenager irgendwann mal in ein Alter kommen, wo sie das seltsam finden, dass Erwachsene sich körperlich irgendwie zu nahe kommen. Wie? Ihr habt noch Sex miteinander? Oder Mama und Papa küssen sich. Und wir haben uns so auch ein bisschen gefragt, wie erleben unsere Kinder eigentlich unsere Partnerschaft? Erleben unsere Kinder, dass Mama und Papa sich lieb haben? Also jetzt nicht, dass die beim Sex dabei sein müssen, das meine ich jetzt nicht, aber erleben Kinder, wie Mama und Papa sich Komplimente machen, wie sie sich um Vergebung bitten, wie sie einander was Gutes tun, wie einer für den anderen da ist. Und ich wollte eigentlich gern zu dieser Folie euch ein Bild zeigen, wo ein Ehepaar sich küsst und Kinder dabei sind. Und ganz ehrlich, ihr könnt ja mal gucken, aber ich habe keins gefunden. Also entweder ist die traute Zweisamkeit oder es ist Halligalli und viele Kinder, aber da wird nicht geküsst. Und wir haben uns so gedacht, wir finden es wichtig, dass Kinder auch ein bisschen was mitbekommen von der Beziehung der Eltern. Dass die Kinder mitbekommen, der Mama und die Papa, die haben sich lieb. Die halten Händchen, die tauschen mal Zärtlichkeiten aus, die küssen sich, die sind nett zueinander. Gut, die streiten sich auch manchmal, aber dann kriegen sie auch mit, wie der Papa sich bei der Mama entschuldigt oder umgekehrt. Und das ist was, finde ich, was Kinder einfach auch sehen sollten, wo Kinder sehen, so ist Partnerschaft. Denn ansonsten kriegen Kinder mit, wie Partnerschaft ist, indem sie Filme angucken von irgendwelchen Märchenprinzen. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, die meisten Filme hören da auf, wo das Leben eigentlich erst anfängt. Nämlich, sie kommen zusammen, endlich haben sie sich und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber darüber gibt es keinen Film. Man kann ja darüber geteilter Meinung sein, aber ich fand diesen zweiten Film von Til Schweiger ganz nett. Ich weiß bloß nicht, welcher das war. Nachdem er zusammengekommen war, ein Ohr Küken oder zwei Ohr Hasen oder was weiß ich. Und der zweite Film, der hat eben genau da angefangen, wo die Filme normalerweise aufhören, nämlich im Alltag, wo man auf dem Klo sitzt und wo, keine Ahnung, die Flaschen nicht weggebracht werden und so. Unser Leben ist nicht nur, wir kommen zusammen, wir sind ein Paar irgendwie und dann verliert sich das im Nebel, sondern da kommt es drauf an. Das Leben ist nicht immer bloß rosa und schön und da sollten wir Vorbilder sein. Wir sollten unseren Kindern zeigen, so kann Beziehung aussehen. Gut, jetzt kommt eine schwarze Folie, weil ich dazu jetzt nicht alles Bilder habe. Ich habe in einem dieser vielen schönen Bücher, die wir da haben, 12 goldene Regeln für eine gesunde Ehe gefunden. Die werden wir jetzt miteinander durchgehen, aber braucht keine Angst zu haben, ich werde nicht zu allem ganz viel sagen. Manche dieser Regeln, die von einem Ehepaar Mühlan aufgestellt worden sind, ist so ein ganz einflussreiches Ehepaar, sage ich jetzt mal, in der christlichen Familienszene. Da hat uns manches schon auch ein bisschen geschockt. Und ich möchte euch jetzt einfach sagen, wenn ihr feststellt, wir sind von dem, was die vorschlagen, sowas von meilenweit entfernt, dann verliert nicht gleich den Mut und sag nicht, ja, das schaffen wir sowieso nicht, sondern sag einfach, okay, das Ziel ist zwar noch weit weg, aber besser wenig als gar nichts. Lass mich mit einem dieser Regeln anfangen, was wir vorher schon gehört haben. Der Ehepartner kommt vor den Kindern. Der Ehepartner kommt vor den Kindern. Die Kinder sollten niemals über dem Ehepartner stehen. Vielleicht wehrt sich da jetzt manches Mutterherz oder vielleicht auch manches Vaterherz, weiß nicht, die Väter, glaube ich, so tendenziell stimmen da eher zu. Die Mütter sagen, das geht gar nicht, wie soll ich das machen? Aber ja, ich denke das richtig so, erst kommt die Partnerschaft, dann kommen die Kinder. Weil wenn die Partnerschaft den Bach runtergeht, dann haben die Kinder nachher auch nichts davon. Also achtet auf eure Partnerschaft. Achtet darauf, dass ihr mit eurem Partner richtig umgeht, dass die Partnerschaft glücklich ist. Das ist das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt. Du kannst die Kinder noch so sehr verwöhnen, da kann man ja auch drüber noch ein Thema drüber haben, ob das gut ist, die Kinder zu verwöhnen, aber das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist eine glückliche Partnerschaft zu haben. Genau. Der zweite Rat heißt Eheabend, mindestens einmal pro Woche. So, jetzt kommt gleich das erste Bekenntnis. Wir haben, seit wir verheiratet sind, diesen Rat noch nie befolgt. Wir haben nicht einen Eheabend gehabt, wir haben immer mal wieder Zeiten gehabt. Wir haben festgestellt, manchmal haben wir uns mehr Mühe gegeben, manchmal haben wir uns weniger Mühe gegeben und wir haben festgestellt, wenn wir so den Eindruck hatten, dass mehr Sand im Getriebe ist, dann haben wir gemerkt, wir haben an dem Punkt irgendwie, waren wir nachlässig. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen wieder mehr Zeit miteinander verbringen. So, wenn du sagst, wir kriegen das nicht hin, jede Woche einen Abend, was weiß ich, dann such dir was anderes, such dir einen anderen Rhythmus oder such irgendwelche Wege, wie ihr es machen könnt. Aber diesen Wert an sich, den finden wir wichtig. Und warum ich das Bild genommen habe, das ist so das, was macht man am Eheabend? Manche würden jetzt sagen, gut, da schauen wir uns einen schönen Film an und so und dann ist auch schön und dann gehen wir ins Bett und dann ist gut. Die Frauen vermutlich würden dann eher sagen, nee, die Kiste bleibt aus, Schatz, wir müssen reden. Und, schlimmster Satz, den du einem Mann sagen kannst. Ich denke, bei diesem Eheabend, da sollten sich schon beide wohlfühlen. Beide sollten sich auf diesen Abend freuen oder sollten sagen, dass ich empfinde das als was Positives. Der Eheabend sollte nicht so gestaltet sein, dass einer von beiden sagt, ja, endlich machen wir das mal und der andere sagt, oh, muss es schon wieder sein. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen, ihr müsst reden. Unbedingt. Also das ist das Allerwichtigste in der Beziehung überhaupt. Aber es sollte eben nicht so mit erhobenem Zeigefinger und ich mache jetzt den Termin und du musst dann mit mir reden und so. Sondern wir sollten einfach diesen Wert finden und wir sollten an diesen Abenden oder an diesen Tagen oder an diesen Wochenenden, was auch immer ihr da macht, was tun, wo beide einfach sagen, das tut unsere Beziehung richtig gut. Das kann ein Abend sein, vielleicht bekommt ihr das relativ einfach hin, dass er sagt, entweder unsere Kinder sind schon alt genug, dass die mal ins Bett gehen können, oder wir haben einen Babysitter, können dann auch mal weggehen oder wie auch immer. Manche sagen, ach, wir kriegen das abends nicht hin, manche machen Wochenenden, verreisen mal, im Übrigen ohne Kinder, ganz, ganz wichtig, nicht mit den Kindern irgendwo hingehen und denken, man kriegt eine gute Zeit als Partnerschaft, kann auch mal funktionieren, aber typischerweise ist einfach mal gut, ohne Kinder wegzugehen. Fühlt man sich dann als Rabeneltern? Muss man nicht. Nochmal, Partnerschaft vor Kindern. Es ist wichtig, dass wir uns diese Zeiten nehmen, wo wir einfach nur für einen Partner da sind, wo wir uns austauschen können, wo die Kinder nicht stören können und wo wir einfach mal Zeit füreinander haben. Dann gibt es noch einen Ratschlag. Keinen Tag ohne Gedankenaustausch oder gemeinsames Gebet. Auch da muss ich sagen, das haben wir nicht geschafft. Meine Frau ist da eher mal dahinter. Ist vielleicht bei euch auch so. Also ich habe so den leisen Verdacht, dass das die Frauen eher vorantreiben. Aber das ist eine wichtige Sache. Wir müssen uns austauschen. Wir müssen wissen, wo wir stehen. Wir müssen nicht nur über das Alltagsgeschäft reden, nicht nur also miteinander reden und so Gedankenaustausch, da ist nicht gemeint, und wann ist der Karl heute aus der Schule gekommen? Ah ja, okay, und ja, sind die Röteln wieder weg? Und ja, und wie sieht es auf dem Konto aus? Und was weiß ich was. Sondern da geht es eben um partnerschaftliche Themen. Da geht es darum, ja, wie fühlst du dich? Was beschäftigt dich gerade? Wie sieht es aus mit diesen Zielen, die wir uns gesteckt haben? Oder Bist du gerade ausgeglichen? Bist du zufrieden? Gibt es irgendwas, was dir fehlt? Oder irgendwas, habe ich mit irgendwas genervt? Oder vielleicht auch solche Sachen dann, wie es in der Arbeit gegangen ist oder zu Hause mit den Kindern, was man eben nicht weiß. Aber eben typischerweise nicht über das Alltagsgeschäft, sondern über das, was uns wirklich beschäftigt. Und was dazu auch gehört, ist, dass wir unsere Kommunikation vertiefen, dass wir nicht nur oberflächlich reden, sondern dass wir über Dinge reden, die uns wirklich betreffen. Also, kennt ihr diesen Satz, Schatz, was denkst du gerade? Oder? Also, die typische Antwort, nichts oder nichts Besonderes oder irgendwie so. Also, das ist immer so die Frage, wie fängt man da an und wie macht man das? Aber das ist eigentlich was total Wichtiges. So, wie geht's dir? Über was beschäftigt dich gerade? Dass wir eben nicht nur so an der Oberfläche kratzen, sondern dass vor allem wir Männern das auch mal hinkriegen, dass wir die Dinge auf den Tisch packen, die uns wirklich beschäftigen. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen schockierend, festzustellen, dass die Dinge, die uns beschäftigen, vielleicht auch vollkommen verschieden sind. Oder dass wir das vielleicht am Anfang noch gar nicht so richtig nachvollziehen können, warum das den anderen jetzt beschäftigt. Aber das ist was total wichtig ist. Und wo ich hoffe, dass ihr in euren Beziehungen schon so weit seid oder da eben hinkommt, dass ihr euch über die Dinge austauschen könnt, die euch wirklich beschäftigen, die ganz tief in euch drin euch umtreiben. Und da macht man sich auch verletzlich. Aber das ist, finde ich, auch das, was eine schöne Partnerschaft ausmacht, dass ich mich nicht verstecken muss, dass ich sein kann, wer ich bin, dass ich kein Theater spielen muss, sondern dass ich der sein kann, der ich bin und dass ich weiß, mein Partner, meine Frau, mein Mann nimmt mich, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin und ich werde so angenommen. Ja, jetzt Bibelkenner an die Front, Epheser 4, Vers 26. Ich gebe euch einen Tipp, es hat weniger mit den Weingläsern als mit der Tageszeit zu tun. Sehr gut, sehr gut. Also, der Paulus schreibt irgendwann mal, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also, meine Schwiegermutter ist von Utes Papa geschieden und hat nochmal geheiratet. Und bei dieser Hochzeit waren wir dabei. Und in dieser Trauzeremonie, da hat der Pastor diesen beiden ein Versprechen abgenommen, da habe ich echt geschluckt. Und das habe ich noch nie gemacht und das werde ich vermutlich auch nie machen. Er hat ihnen das Versprechen abgenommen, dass sie sich jeden Abend versöhnen müssen. Dass sie jeden Abend miteinander beten müssen und jeden Abend unbelastet ins Bett gehen. Und das, ich weiß nicht, ob ihr jetzt sagt, das ist alles ganz einfach, machen wir auf jeden Fall. Vor allem, wenn man längere Zeit nicht daheim ist oder so, kann es ja auch mal schwierig werden. So 5 Monate im Ausland oder so. Aber es geht ja um das Prinzip. Und ich kann euch sagen, also bei uns gab es Phasen, da sind wir mehr als eine Nacht ins Bett gegangen, ohne dass die Dinge geklärt waren. Und das ist nicht so gut. Und irgendwann, da kommt man dann drauf, ja, wir müssen da was dran ändern, wir müssen da ran. Und der Paulus sagt, am besten am selben Tag, lass die Sonne nicht untergehen, geh nicht ins Bett mit dem, was dich beschäftigt und was vor sich hingrummelt. Und dann kommen wir zur nächsten Sache, die mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert, nicht, aber sehr überrascht hat. Ich hätte jetzt schreiben können, rechtzeitig Hilfe holen, aber das machen wir Männer ja nicht. Wir fragen ja noch nicht mal nach dem Weg, geschweige denn, dass wir Hilfe brauchen. Männer brauchen keine Hilfe. Aber was Männer machen, ist, sie rufen schon mal die Hotline an. Support. Also rechtzeitig Support holen. Und die Mühlans, die schreiben, wenn ihr eine Sache nach einer Woche nicht aus dem Weg geräumt habt, dann holt euch externe Hilfe. Nach einer Woche. Also, das finde ich schon eine starke Sache. Wir kennen Paare, die holen sich dann nach 2 bis 3 Jahren Hilfe, kurz bevor sie zum Scheidungsanwalt gehen. Zu spät. Ob man es nun nach einer Woche machen muss, weiß ich nur auch nicht. Aber besser eine Woche als 3 Jahre. Und was heißt nun externe Hilfe? Das heißt nicht, ich rufe bei der Telefonseelsorge an oder ich klingle meinen Pastor nachts um 3 aus dem Bett oder sonst irgendwas. Sondern das kann heißen, wir suchen uns ein Ehepaar, zu dem wir Vertrauen haben und von denen wir wissen, die können uns da vielleicht weiterhelfen oder die können da von außen objektiv vielleicht was dazu sagen oder die sind da vielleicht schon ein Stück weiter oder die haben sowas auch schon mal durchgemacht oder wir haben irgendwie ein Draht oder Vertrauen zu denen oder vielleicht auch einzelne Personen. Einfach mal zu sagen, du, so und so sieht's aus, was meinst denn du dazu? Und da stelle ich fest, da kommt jetzt, also vor allem bei den Männern natürlich, wieder so dieser männliche Stolz. Wir müssen doch unsere Probleme nicht vor irgendwelchen fremden Leuten ausbreiten. Aber wie gesagt, es geht eigentlich nicht um Hilfe, es geht um Support. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, wenn man es einfach anders nennt. Hilfe ist eigentlich nichts Schlimmes. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass mancher von euch sagt, ja, aber das ist mir unangenehm und vor Dritten und so. Aber wir denken, es ist einfach wichtig, dass man auch solche Beziehungen aufbaut und ganz bewusst sucht, wo man sagt, wenn mal was ist, können wir zu denjenigen gehen. Und sowas sollte man dann vielleicht auch mal mit etwas unkritischeren Themen mal ins Laufen bringen, dass es jetzt eben nicht, wenn es dann wirklich um die ganz haarigen Geschichten geht, plötzlich aus dem Blauen heraus dann nicht richtig funktioniert. Das Feuer der Romantik. Ich habe schon überlegt, ob ich da noch was Feurigeres nehmen soll oder so, aber so ein Herz, denke ich, war auch ganz, ganz nett. Der Rat heißt, achtet darauf, dass dieses Feuer der Romantik bei euch brennen bleibt. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, vor der Hochzeit pflückst du Rosen, nach der Hochzeit flickst du Hosen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, Männer sind Jäger und Sammler und sind auf der Pirsch und suchen sich eine nette Beute aus. Und nachdem sie diese erlegt haben, sind sie dann auch zufrieden und können ihre Anstrengungen runterfahren, denn jetzt hat man die Katze ja im Sack. Und die Empfehlung diesbezüglich ist einfach, auf der einen Seite an die Männer, hört nicht auf, um eure Frauen zu werben. Ich habe zum Beispiel meiner damals noch nicht Frau ganz viele Briefe geschrieben. Muss ich heute nicht mehr machen, ich sehe sie ja jeden Tag. Aber man könnte es schon auch mal machen. Meine Frau hat jetzt zum Beispiel von unseren Töchtern einen Adventskalender geschenkt bekommen mit 24 Zetteln, wofür meine Kinder meine Frau feiern. Da habe ich gedacht, wow, da könnte man fast neidisch werden. Die hat jeden Tag richtig schöne Dinge da gelesen. Ich dachte, das ist richtig cool. Könnte ich ja theoretisch auch machen. Also nicht nur an Advent. Man kann ja mal irgendwie irgendwas Nettes schreiben, irgendwas Nettes sagen. Man kann heute WhatsApp schreiben, man kann E-Mail schreiben, keine Ahnung. Man kann es auch ganz altmodisch auf Papier machen. Und seltsamerweise hat meine Frau so einen Ordner, wo die ganzen Briefe noch drin sind. Wir haben die vor einiger Zeit mal zusammen gelesen. Da haben wir gedacht, wow, was ist denn das für ein Mann? Kenne ich den? Und dann haben wir gedacht, irgendwie könnte man schon wieder dieses Feuer ein bisschen mehr anfachen. Und ich glaube, dass es unsere Beziehung auch ganz gut tun würde. Oder auch umgekehrt. Also muss ja nicht immer von den Männern ausgehen. Auch Frauen dürfen auch mal romantisch diesbezüglich ein bisschen Thermostat spielen. Investiert in eure Sexualität. Und damit meine ich jetzt nicht notwendigerweise, dass man bei entsprechenden Versandhandel irgendwelches Spielzeug kauft. Das kann man vielleicht auch machen. Aber was ich damit meine ist, dass wir nicht denken, dass Sexualität einfach so funktioniert. Also das ist schön, wenn das so ist, aber was wir so aus allem, was wir gelesen und persönlich erfahren und auch in Gesprächen mitbekommen haben, ist es so, dass Sexualität ja schon funktionieren kann, aber nicht notwendigerweise so einfach funktioniert und dass es manchmal auch ganz gut sein kann, sich ein bisschen zu informieren, mal darüber zu reden, festzustellen, dass vielleicht auch die Vorstellungen darüber unterschiedlich sind. Und als kleinen humoristischen Einstieg in das Thema habe ich euch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt von hinten. Wie gewinnt man das Herz einer Frau? Respektiere sie, hör ihr gut zu, küsse sie, halte sie fest, unterstütze sie, kaufe ihr was Schönes, beschütze sie, liebe sie, geh bis ans Ende der Welt für sie. Wie gewinnt man das Herz eines Mannes? Komm nackt, bring Essen mit. Weiß ich nicht, ob ihr euch da jetzt ertappt fühlt. Ich dachte mir, es ist schon relativ auf den Punkt gebracht. Habe ich noch was mitgebracht für diejenigen, die eher technisch veranlagt sind. Hier habe ich ein Bild mitgebracht von Frauen und Männern. Oben die Männer, unten die Frauen. Das gilt nicht nur, aber speziell auch für Sexualität. Männliche Sexualität ist etwas einfacher. Weibliche Sexualität kann durchaus sehr kompliziert sein, wobei Männer manchmal auch kompliziert sein können. Aber wenn ich dir nur sagen würde, du müsstest dieses Gerät hier unten bedienen, oder ich habe vorher die Sandra gebeten, dass sie kurz mal Fotos macht, kein Problem. Und ich habe sie gefragt, ob sie mit einer Spiegelreflexkamera umgehen kann, und sie sagte nur, ich habe Canon, du hast Nikon. Und ich kann euch sagen, Männer und Frauen sind ein viel größerer Unterschied als Canon und Nikon. Männer und Frauen sind sogar ein größerer Unterschied als Spiegelreflexkamera und Handykamera. Manche Leute würden sagen, Männer und Frauen haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. Männer und Frauen haben in manchen Punkten total unterschiedliche Herangehensweisen. Und auch was Sexualität angeht, müssen wir einfach feststellen, dass Männer und Frauen komplett anders ticken. Und ja, da könnte man jetzt ganze Wochen darüber machen, aber was ich euch heute Abend oder was wir euch gerne weitergeben würden, wäre, nehmt es nicht als selbstverständlich, dass es einfach funktioniert, sondern lernt auch mal darüber zu reden. Wir sind gerade dabei, mal wieder ein Buch zusammenzulesen, was wir nicht so oft machen. Und ich stelle fest, das ist richtig gut. Also nicht das Buch, da stehen auch Sachen drin, die ich manchmal nicht so gut finde. Aber das Buch miteinander zu lesen, sich darüber auszutauschen, sich mal zu fragen, ist es bei uns so, ist es bei mir so? Ich lese dann meistens und dann sagt Ute, siehst du das auch so? Und ich war ja jetzt eigentlich gerade konzentriert, das zu lesen, da muss ich drüber nachdenken, ja, ist das eigentlich so? Und das ist mal ganz gut, sich so auszutauschen, mal festzustellen, wie ticken wir eigentlich, wie ist das eigentlich, ist es bei dir so, ist es bei mir so, wie gehen wir damit um? Und das ist was, was uns total hilft und was ja, unsere Sexualität auch bereichert. Also einfach vielleicht so ein kleiner Tipp, lest auch mal ein gutes Buch miteinander. Das kann manche Dinge echt in Schwung bringen. Genau, dann gibt es noch einen Tipp, den die Mühlands aufgeschrieben haben. Achtet in Bezug auf die Sexualität auf Einflüsse von außen. Wir haben bis vor einiger Zeit gedacht, dass es hauptsächlich die Männer betrifft. Speziell was Sexualität angeht, ist unsere Gesellschaft ja voll davon mit Pornografie und mit Bildern und Werbung und was weiß ich was alles. Aber wir sind dann irgendwann mal darauf aufmerksam geworden, dass es so etwas Ähnliches für Frauen auch gibt. Wir nennen das inzwischen Seelenporno. Ja, das sind so Filme, die spielen meistens so in Cornwall. Manche fühlen sich jetzt schon ertappt. Das sind so Romanzen, Schnulzen, keine Ahnung, irgendwelche Traumprinzen, wo einfach immer alles toll funktioniert. Und so wie bei den Männern, bei den entsprechenden Filmen, die eigene Frau natürlich immer schlechter abschneidet, weil im Film natürlich immer alles besser und schöner und toller ist, so ist bei den Männern auch auf diesem Gebiet, wo natürlich die Männer immer einfühlsamer sind und immer und es gibt halt immer ein Happy End und alles ist irgendwie einfach und so weiter und so fort. Und da sollten wir schon ein bisschen drauf aufpassen, was lassen wir an uns ran, welche Einflüsse lassen wir da auch in unser Schlafzimmer an Bildern, an Gedanken, an Konzepten. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, in den meisten Filmen ist es so, dass diejenigen immer die Helden sind, die sich nicht an Regeln halten. Diejenigen, die sich immer gegen die Obrigkeit auflehnen, das sind eigentlich immer die Guten, die Helden. Und da haben wir festgestellt, da gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, wo man vielleicht auch ein bisschen bewusster mit den Dingen umgehen muss und sich auch mal fragen muss, was lassen wir da eigentlich auch in unsere Beziehung rein. So, zielgerade. Bewahrt euch den gegenseitigen Respekt. Es gibt ja auch ein Buch, das heißt Liebe und Respekt. Da wird dann die These aufgestellt, Frauen suchen Liebe, Männer suchen Respekt. Ist vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig der Unterschied. Aber wir haben festgestellt, Respekt ist was total Wichtiges. Wir müssen uns immer wieder, denke ich, an der Nase fassen und gucken, dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln. In der Art und Weise, wie wir miteinander reden, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass unsere Beziehung von Respekt geprägt ist. So, jetzt bin ich schon bei der letzten Folie. Sei der Klügere. Ihr wisst, auf was sich das bezieht. Der Klügere gibt nach. In dem Fall bezieht sich darauf, sei bereit, den ersten Schritt zu tun. Wenn ihr euch in die Haare bekommen habt, wenn ihr euch gestritten habt oder so, sei bereit, auf den anderen zuzugehen. Sag nicht, aber sie war doch schuldig. Oder sag nicht, er war doch derjenige, der es ausgelöst hat. Es ist vollkommen egal, wer schuldig war, wer das ausgelöst hat. Du bist der Leidtragende, wenn du an dieser Situation nichts änderst. Sei kein Thermometer, sei ein Thermostat. Geh den ersten Schritt. Da bricht uns Männern und auch euch Frauen kein Zacken aus der Krone. Und es hilft uns auf jeden Fall. Und ich habe es eigentlich noch selten bis gar nie erlebt, dass das eingetreten ist, was wir immer denken, nämlich dass der andere das irgendwie zu seinen Gunsten ausschlachtet und dass der andere dann irgendwie nicht richtig darauf reagiert. Wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, habe ich eigentlich immer gesehen, dass es hilft und dass es vorwärts geht und dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. 12. Ratschlag. Treue und Hingabe sind nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie eifersüchtig du bist. Vielleicht sagst du, ich habe gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Meine Frau, mein Mann ist mir treu, ganz sicher. Vielleicht ist es kein Thema. Und trotzdem denke ich, nimm das nicht als selbstverständlich. Sowohl bei dir selber als auch bei deinem Partner. Die Möglichkeiten sind vielfältig und heute noch viel einfacher. Wir haben in der Zwischenzeit schon von so vielen Dingen mitbekommen, wo wir gesagt haben, das hätten wir uns nie vorstellen können, dass sowas diesem Paar passiert. Und deswegen haltet es nicht für was, was nur anderen passiert, sondern achtet darauf, dass ihr in eurer Beziehung dafür sorgt, dass keiner von euch das Bedürfnis verspürt, sich außerhalb der Ehe was zu holen, was er oder sie innerhalb der Ehe nicht bekommt. Das kann vor allem bei den Männern jetzt eher vielleicht so im Bereich der Sexualität liegen. Das kann aber auch eine Bestätigung sein. Wir haben das schon mitbekommen von Frauen, die von ihren Ehemännern nicht die Bestätigung bekommen haben, die sie gerne gehabt hätten. Und dann kam plötzlich ein neuer Arbeitskollege oder, keine Ahnung, irgendwo jemand kennengelernt, der dann plötzlich die Komplimente gemacht hat, die der Mann nicht gemacht hat. Und plötzlich kommen da Dinge ins Rollen, die der Partnerschaft nicht gut getan haben. Und deswegen, also ihr braucht nicht überängstig zu sein, aber es ist schon was, wo wir sagen, wir sollten da ganz bewusst damit umgehen und sagen, ich möchte meinen Partner satt machen mit dem, was er, was sie braucht, damit Treue eben auch funktioniert. So, jetzt bin ich mit meinen gesammelten Weisheiten am Ende. Was uns noch wichtig war, dass ihr nun nicht bloß da sitzt und sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein schöner Abend oder so, sondern dass ihr heute noch was ganz praktisch mitnehmen könnt. Und deswegen würden wir jetzt gerne mit euch was machen, was wir von Team F kennen. Das nennt sich Knie an Knie. Also wer sowas kennt, also wenn dein Partner noch im Raum ist oder wieder im Raum ist oder wie auch immer, dann dürft ihr euch jetzt gerne eure Stühle nehmen, dürft euch gerne ein bisschen verteilen. Ihr setzt euch Knie an Knie und dann dürft ihr euch über ein paar Fragen austauschen. Die müsst ihr nicht abarbeiten. sondern ich habe euch hier mal 5 Fragen, die werfe ich gleich an die Wand und über die könnt ihr reden. Ihr könnt über die eine oder über die andere, ihr könnt von mir sagen, über alle 5 reden. Und es soll einfach ein Appetithappen sein. Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas regelmäßig macht. Vielleicht sagst du auch, Wolfgang, was soll das? Das machen wir jeden Tag. Aber vielleicht sagt ihr ja auch, okay, das war jetzt mal gut. Könnte man eigentlich öfters machen. So, also einfach unser Angebot an euch, macht es mal. Ich zeige hier die 5 Fragen. Ihr könnt auch über andere Dinge reden. Aber das sind jetzt mal so ein paar Vorschläge, die wir für euch haben. Das meiste ist ganz positiv formuliert so, ich liebe dich, weil ich war mal in der Eheseelsorge mit dabei, da waren wir zu zweit als Seelsorger und da hat mein Co-Seelsorger dann die Frage gestellt, nun sag doch mal, was ihr am anderen gut findet. Und der Mann hat dann nach längerem Zögern doch das eine oder andere Gute gefunden und die Frau hat gesagt, da gibt's nichts. Bevor ihr an dem Punkt kommt, macht diese Übung hier. Oder am meisten gefreut habe ich mich kürzlich über. Da könnt ihr jetzt das Weihnachtsgeschenk nennen, was ihr jetzt bekommen habt. Oder das Kompliment, was euer Mann gemacht hat. Oder was weiß ich was. Guckt, dass es was ist, was mit der Partnerschaft zu tun hat und nicht. Ich habe mich am meisten darüber gefreut, dass mir unsere Tochter jetzt zu Weihnachten dieses Bild gemalt hat. Das kann schon auch sein, aber das hilft euch jetzt nichts. Also es soll was Partnerschaftsbezogenes sein. Und dann gibt es auch was etwas negativer formuliert ist, was ich in unserer Beziehung am meisten vermisse, ist, also mir fehlt da was. Keine Ahnung, die Komplimente oder einmal im Jahr Sex ist mir dann doch zu wenig oder was auch immer. Oder etwas positiver formuliert, worüber ich mich sehr freuen würde, ist, wenn du mal beim Abtrocknen helfen würdest oder wenn ich mal wieder Blumen geschenkt bekomme oder wenn die vielen Reparaturarbeiten, die ich im Haus mache, auch mal wertgeschätzt werden oder whatever dich beschäftigt. Oder wir sollten mal wieder, was auch immer, zum Geocachen gehen oder reden soll bei manchen Frauen ein Wunsch sein. Wir sollten mal wieder ein Wochenende allein wegfahren. Wir sollten mal wieder meine Schwiegermutter besuchen, was auch immer euch der Sinn danach steht. So. Ich denke, wir nehmen uns mal mindestens 10 Minuten Zeit oder bis die Kinder hier reinstürmen oder so. Verteilt euch ein bisschen, dass nicht jeder mithört bei dem, was ihr euch zu sagen habt. Setzt euch Knie an Knie und habt eine gute Zeit.